Hallo an alle ZuhörerInnen und schön, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser Episode des Podcasts. Heute werden wir über kulturelle und pädagogische Souvenire aus einem Auslandsaufenthalt sprechen. Dabei wünschen wir euch ganz viel Spaß. Mein Name ist Inga und ich studiere im 6. Fachsemester Primarpädagogik im Hauptfach und Philosophie im Nebenfach. Letztes Semester, also in meinem 5., habe ich ein Auslandssemester in Spanien, genauer gesagt in Granada, in Andalusien gemacht. Dieses ist ein bisschen versetzt von hier, also von September bis Februar. Allerdings war ich auch davor schon im Ausland. So habe ich in meiner Schulzeit einen SchülerInnen-Austausch in Argentinien gemacht und war nach der Schule für ein halbes Jahr in Ghana, um an einer Schule mitzuarbeiten. Das soweit zu mir. Aber ich werde den Podcast nicht alleine machen, sondern vor mir sitzt noch jemand weiteres.
Genau, hallo auch von mir. Mein Name ist Pia. Ich studiere auch Primarpädagogik, jetzt im 6. Semester mit dem Nebenfach Germanistik. Und ich habe in meinem letzten, also im 5. Semester, mein SPS-Praktikum in Cuenca in Ecuador gemacht. Und das insgesamt für 6 Wochen. Insgesamt war ich aber 2 Monate vor Ort, von Mitte Februar bis Mitte April. Genau, du hast es gerade schon erwähnt, du hast ja ein Auslandssemester gemacht. Da gibt es ja bestimmt einiges, was man im Vorfeld beachten muss. Wie war denn das bei dir?
Ja, da gibt es tatsächlich so einiges. Denn es gibt bestimmte Fristen, um sich für ein Erasmus-Stipendium zu bewerben. Also ich habe es mit Erasmus gemacht. Und die sind meistens Anfang Februar oder Ende Januar und gelten für das ganze Jahr. Also wenn du irgendwann im Verlauf bis zum nächsten Februar ausreisen möchtest, musst du dich zu Beginn des Jahres bereits anmelden. Im Vorfeld musst du online schauen, was es für Länderauswahlen für deinen Studiengang gibt, denn das hängt sehr von der Uni und auch von deinem Fach ab, das du studierst. Und dann meldest du dich bei Erasmus an. Der Prozess ist online auch nochmal genau geschildert und überhaupt nicht schwer. Wichtig sind dein Wunschland, ein Lebenslauf sowie ein Motivationsschreiben. Und wichtig ist auch, dass du je nach Land teilweise ein bestimmtes Sprachniveau, meistens B1, vorweisen musst bei der Ausreise. Bei mir war das dann zum Beispiel B1 in Spanisch. Und das muss ein offizieller Sprachtest sein. Also den habe ich hier an der Uni im Sprachzentrum gemacht. Und jetzt im Oktober zum Beispiel könnt ihr einen Test machen für Englisch, wenn ihr beabsichtigt, in ein englischsprachiges Land zu reisen. Und der, wenn nicht sogar wichtigste Schritt vor der Ausreise, ist dann das Learning Agreement, was ein Teil des Erasmus-Stipendiums ist. Und dort gibst du quasi den Inhalt für dein Auslandsstudium an. Also du gibst quasi mögliche Module an, die du im Ausland bewegen möchtest, und dazu das jeweilige Pendant aus deinem aus deiner Prüfungsordnung hier aus Erfurt in dem Studienfach, was du studierst. Auch die Anreise sowie das Wohnen vor Ort hängt dann von dir selber ab und musst du selber organisieren. Aber oft gibt die Gastuniversität auch Hilfe dabei, und auch das internationale Büro ist stets für Fragen offen. Der Prozess wird auch nochmal per Mail detailliert erklärt und ist gar nicht so schwer, wie es vielleicht klingt. Ja, das war es eigentlich schon. Was musstest du denn machen, um dein Praktikum in Ecuador machen zu können, und wie hast du deine Schule gefunden?
Also von den Vorbereitungen war es, glaube ich, etwas weniger. Ich hatte mich schon einige Semester vorher mit einer Kommilitonin unterhalten, die selber ihr SPS-Praktikum auch in Lateinamerika in Peru gemacht hatte, und das hat mich dann sehr inspiriert. Und dann stand die Idee schon mal, und sie hatte mir dann auch eine Webseite empfohlen, die heißt lehrerweltweit.de. Und dort habe ich mich dann informiert. Da werden diverse Schulen weltweit vorgestellt und auch direkt gezeigt, bei wem man sich melden kann, um sich für ein Praktikum zu bewerben. Und dann habe ich mir dort ein paar Schulen rausgesucht und mich dann dort beworben mit meinem Lebenslauf und einem Anschreiben. Und dann letztendlich auch die Zusage bekommen für Cuenca. Und genau, die Entscheidung ist auch ein bisschen darauf gefallen, weil ich Familie dort habe. Und deswegen habe ich mich da auf jeden Fall sehr gefreut, dass das geklappt hat. Und dann war alles andere eigentlich recht organisationsarm. Ich habe dann einfach meinen Flug gebucht für hin und zurück. Und bei der Unterkunft hatte ich Glück, weil ich bei Familie gewohnt habe. Aber jetzt dort vor Ort habe ich auch von anderen Praktikantinnen gehört, hätte man da auch recht gut günstig wohnen können. Und die Schule hat da auch auf jeden Fall mir Möglichkeiten gegeben oder mir Kontakte weitergeleitet, an die ich mich hätte wenden können. Das habe ich jetzt nicht gebraucht. Genau, also da gibt es auf jeden Fall immer Leute, genau wie bei Erasmus, die einem da zur Hilfe bereitstehen. Genau. Ja, du hast ja auch gerade schon erwähnt, du musstest Spanischprüfungen ablegen oder brauchst ein bestimmtes Niveau. Wie war denn das für dich dann, als du dort warst, auch so bezüglich Sprachbarrieren und in deinem Alltag?
Ja, dadurch, dass ich bereits relativ gut Spanisch sprechen konnte durch meinen Aufenthalt in Argentinien und auch Spanischunterricht an der Schule, war die Sprache für mich persönlich jetzt kein Problem. Ich möchte aber trotzdem betonen, dass es in einem Studium durchaus sehr sinnvoll ist, dass es diese Sprachniveau-Grenze gibt und auch ein bestimmtes Sprachniveau zu haben, um überhaupt in den Universitätsveranstaltungen mitzubekommen. Denn sie können auch auf Englisch stattfinden, das kommt je nach Uni drauf an, aber dann doch meistens in der Landessprache. Oftmals reicht da eben Englisch nicht aus, aber das wird auch im Erasmus nochmal alles erklärt, was dann da für eine Sprache am Ende benötigt wird. Aus vorheriger Erfahrung kann ich sagen, dass ansonsten eine Sprachbarriere in so alltäglicher Sprache auch gut kreativ gelöst werden kann, zum Beispiel mit Zeichensprache oder mit Übersetzungsmöglichkeiten am Handy. Denn die Sprache selbst lernst du vor Ort ohnehin immer am besten mit einem Umfeld, das auch die Sprache spricht. Ja, genau. Und wie war das bei dir? Du hattest wahrscheinlich dann keine Sprachbarrieren direkt in der Schule, kann ich mir vorstellen. Aber der Schulalltag war sicher ein ganz anderer als den wir so von hier kennen, aus unserem Alltag oder aus unseren eigenen Erfahrungen. Stimmt das?
Ja, auf jeden Fall. Also erstmal zu den Sprachbarrieren. Das war tatsächlich kein Problem. Es gab nämlich auch andere Praktikantinnen, die zur selben Zeit da waren wie ich, die teilweise wirklich sehr wenig oder gar kein Spanisch konnten. Und die sind dort auch gut klargekommen, weil es ziemlich durchmischt war mit ecuadorianischen und deutschen Lehrkräften und der Unterricht auch komplett auf Deutsch stattgefunden hat. Das heißt, es war fast ein bisschen von Vorteil, wenn man vielleicht gar kein Spanisch konnte, weil die Kinder das natürlich auch direkt gemerkt haben, dass man sie versteht, wenn sie auf ihrer Muttersprache sprechen und dann das auch lieber gemacht haben, weil denen das natürlich leichter fällt. Ja, also es gab Unterschiede. Es gab auf jeden Fall auch Sachen, die ähnlich waren. Dazu hat auf jeden Fall der Unterrichtsbeginn gezählt. Es ging auch 7.45 Uhr los und dann gab es immer 90-Minuten-Blöcke, manchmal mit so 5 Minuten Pausen dazwischen und je nach Altersstufe war das dann eben 4 bis 6 Stunden, teilweise auch 7. Die Grundschule geht nämlich dort auch von der 1. bis zur 6. Klasse und ich war auch in allen Klassen mal mehr, mal weniger mit dabei. Und genau, weiß nicht, ob ich jetzt schon erwähnt hatte, aber es war eine Privatschule. Das war auf jeden Fall auch aufgefallen, allein schon daran, dass die Kinder früh alle mit den Schulbussen zur Schule gekommen sind und niemand zu Fuß da irgendwie oder mit der Bahn, wie man es von hier kennt, kam. Das war auf jeden Fall irgendwie auch sehr beeindruckend und überwältigend, wenn dann 30, 40 Schulbusse, gelbe Schulbusse, da angefahren kommen. Genau, es war auch wirklich alles sehr abgesichert mit sehr viel Sicherheitspersonal. Also da konnte keiner einfach so rein. Da hat man auf jeden Fall das Privatschulen-Flair schon sehr gemerkt. Und zudem gab es keine Noten an der Schule. Ich glaube dann ab der 7. Klassenstufe, aber eben in der Grundschule nicht. Und die Schule hatte vor circa einem Jahr auf das Kucha-Modell umgestellt. Für die, denen das nicht sagt, das ist ein Modell, bei dem jede Unterrichtseinheit in einem Sitzkreis beginnt und dann der größere Part der Unterrichtsstunde eben in Freiarbeit und selbstständiger Arbeit stattfinden soll. Das war für mich auch neu. Ich hatte das so aus dem Studium noch nicht wirklich gehört. Und ja, das war auf jeden Fall sehr spannend mitzubekommen. Und ich hatte sogar auch die Möglichkeit, es war ja an sich, das SPS-Praktikum ist ein Hospitationspraktikum. Und ich hatte aber trotzdem die Möglichkeit, so erste Unterrichtsversuche auch durchzuführen bei verschiedenen Lehrkräften, mit denen, die mir das dann schon zugetraut haben. Und das war irgendwie auch ganz gut. Auch ein bisschen überfordernd, aber es ist auch manchmal ganz angenehm, mal so ins kalte Wasser geworfen zu werden. Und natürlich haben die Kinder das gemerkt, dass man da vielleicht noch nicht so erfahren ist. Aber man erlebt dann auch schon so kleine Erfolgserlebnisse und da kann man sich auf jeden Fall auch schon was zutrauen und lernt auf jeden Fall schon mal was dazu. Genau. Auch wenn du jetzt kein Praktikum im Ausland gemacht hast, wie was hat dich denn so überrascht an deiner Auslandszeit oder war irgendwie anders zu dem, wie du es kennst aus deinem Alltag?
Ich glaube, so richtig komplett überrascht hat mich nichts. Aber es gibt auf jeden Fall einige Sachen, die ich nicht erwartet habe. Und zwar beispielsweise das zeitliche Leben in Spanien, denn dass es viel, viel, viel später zu Abend gegessen wird um 22 Uhr und bis um 0 Uhr sind die Straßen voll, egal ob jung oder alt. Und ich habe ja dann auch mit einem anderen Schulsystem studiert, also dem andalusischen Schulsystem. Das fand ich auf jeden Fall auch sehr spannend mitzuerleben, wie dort beispielsweise Unterricht vorbereitet wird auf Grundlage der Gesetze. Und auch zu sehen, dass es eben doch einige Unterschiede gibt, obwohl es noch Europa ist. Eine Sache, die aber auf jeden Fall herausfordernd für mich war, ist das Wiederankommen im gewohnten Umfeld. Das darf man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Viele von euch haben bestimmt schon mal vom Culture Shock gehört. Und das ist das Phänomen, das beschreibt ein überwältigendes, ohnmächtiges Gefühl, wenn du in einem anderen Land bist und diese unbekannte Kultur, unbekannte Sprache und Essen und diese Umgebung um dich herum hast. Und das ist ein ganz individueller Prozess und der dauert auch unterschiedlich an und oft verschwindet diese erste Ohnmacht mit der Zeit. Wichtig ist hierbei, sich bewusst zu machen, dass man Kulturen nicht miteinander vergleichen kann und auch keine besser oder schlechter ist, sondern einfach anders. Und genau dieses Phänomen gibt es auch in die andere Richtung, den Reverse Culture Shock. Du erlebst dann quasi genau diese gleiche Ohnmacht, wenn du wieder zurückkommst in dein eigentlich doch so bekanntes Umfeld, denn du hast dich sehr an das andere Umfeld gewöhnt und musst dich dann quasi genauso wieder umgewöhnen wie in die andere Richtung. Du hast dich verändert und das Umfeld eben nicht. Und genau diesen Reverse Culture Shock hatte ich ganz doll, als ich aus Argentinien wiedergekommen bin. Und ich habe den aber so ein bisschen immer, wenn ich wieder zurückkomme. Und das ist aber völlig normal. Und die Auslandserfahrung ist eben nicht vorbei mit dem Wiederankommen, sondern geht noch weiter. Und dabei hilft vor allem Ablenkung und sich eben bewusst zu machen, dass es Teil der Erfahrung ist und nicht in die Dynamik zu kommen, die Kulturen miteinander zu vergleichen. Ich glaube, das passiert sehr schnell, gerade weil man sich ja auch irgendwie wohl und gut gefühlt hat in dem gewohnten Umfeld. Aber das ist eben genau der Fehler, der sehr schnell gemacht wird.
Das kann ich auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen. Das wieder zurückkommen war bei mir jetzt tatsächlich nicht so ein Thema. Ich glaube, weil ich mich auch schon wieder gefreut habe, wieder zurück zu sein. Es war trotzdem irgendwie schwer, gerade jetzt in meinem Fall meine Familie zurückzulassen. Aber dadurch, dass es ein recht begrenzter Zeitraum war, also es war eigentlich eine schöne Zeit, also ein guter Zeitraum, weil man genug Zeit hatte, um irgendwie in den Alltag einzutauchen, aber auch nicht so lange weg war, dass man ganz rausgerissen war von seinem Leben hier, sondern ich wusste ziemlich genau, wann ich wieder zurück sein werde und dass das Studium dann wieder weitergeht. Und das heißt, ich hatte auch schon wieder was, worüber ich mich freuen konnte, aber ich kann das gut nachvollziehen, dass bei dir, glaube ich, wenn man so ein Jahr wirklich ganz woanders lebt, dass das, glaube ich, dann schwer ist, wieder zurückzukommen, weil einfach in einem Jahr auch mehr passiert als in 2 Monaten. Deswegen verstehe ich das sehr gut und ja, wie Inga schon gesagt hat, das ist auf jeden Fall alles ganz normal, diese Gefühle, und gehören auch irgendwie ein bisschen mit dazu. Genau.
Auf jeden Fall. Und wo wir jetzt schon so ein bisschen über die Erfahrung gesprochen haben, wie war denn die Schülerinnen-Lehrerinnen-Beziehung in deinen Erfahrungen an der Schule, an der du dein Praktikum gemacht hast?
Das war auf jeden Fall auch anders, als ich es sonst gekannt habe. Und das, was am offensichtlichsten war, dass sich die Schülerinnen und Lehrerinnen geduzt haben. Das war am Anfang erstmal irgendwie ein bisschen ungewohnt, wenn man das so nicht kennt, weil das eine gleich viel persönlichere Ebene ist und man das natürlich mit seinen Freundinnen auch so macht. Aber irgendwie im Schulkontext war das erstmal komisch. Ich fand es aber letztendlich, nachdem man sich ein bisschen dran gewöhnt hat, sehr schön, sehr viel herzlicher und persönlicher. Und insgesamt fand ich auch den Umgang, es war eine sehr familiäre Atmosphäre. Das hängt natürlich auch immer von den Lehrkräften ab und von den SchülerInnen. einfach weil die Kinder auch sehr viel mehr Körperkontakt gesucht haben zu ihren Lehrkräften und auch kamen und einen umarmt haben und herzlich begrüßt haben. Das hat mich am Anfang auch verunsichert, weil ich nicht wusste, inwiefern das okay quasi ist, weil das, glaube ich, hier auch eher unüblich ist. Und habe dann aber recht schnell mitbekommen, auch durch Gespräche mit anderen Lehrkräften, dass das ganz normal ist und dass das einfach auch Teil des Schullebens ist. Und dann fand ich das auch sehr, sehr angenehm. Also es war sehr, sehr schön, mal so mitzubekommen, irgendwie auch persönlicher. Man lernt sich dann irgendwie auch, es ist mehr auf einer Ebene, auch das Lernen irgendwie. Das hat mir echt gut gefallen.
Ja, das mit dem Duzen, das kenne ich tatsächlich jetzt auch aus Spanien, nicht aus einer Schule, aber das Verhältnis zwischen ProfessorInnen und Studierenden basiert eben auch auf dem Duzen und dem Vornamen. Und das war irgendwie zuerst ganz ungewohnt, aber ich habe mich sehr schnell dran gewöhnt und fand es letztendlich auch sehr schön und ja, sehr persönlich. Und nachdem wir über all diese Erfahrungen vor Ort gesprochen haben und dem Ganzen nochmal Revue passieren lassen haben, würdest du sagen, dass sich dein Blick auf die Bildung an sich verändert hat dadurch?
Auf jeden Fall. Damit hätte ich vorher auch nicht gerechnet, auch wenn ich vorher schon mal in Ecuador war. Aber ich habe da jetzt noch kein Praktikum gemacht, deswegen das war so gesehen das erste Mal. Und da kriegt man schon nochmal andere Einblicke. Allein schon, also mir ist vor allem bewusst geworden, wie viele Möglichkeiten wir hier haben und wie privilegiert wir sind, sowohl im schulischen Bereich als auch dann, wenn es weitergeht in Richtung Ausbildung und Universität, weil es da einfach sehr viel gibt und uns die Türen da einfach offen stehen. Und ich habe es dort an der Schule mitbekommen, auch wenn ich jetzt nur im Primarbereich unterwegs war, dass selbst wenn man dort einen Abschluss bekommt, und das ist ein ziemlich guter an dieser Schule, also mit den besten, den du wahrscheinlich kriegen kannst, einfach die Aussichten, die einem danach bevorstehen, wirklich nicht so gut aussehen, weil die wirtschaftliche Lage schwierig ist und die Jobchancen und ja, das ist auch irgendwie, also mich hat es auch ein bisschen traurig gemacht und gleichzeitig habe ich dann sehr viel Dankbarkeit empfunden dafür, wie gut wir es haben und dass man ja oft hier auch das deutsche Schulsystem schon so ein bisschen kritisch betrachtet. Und da ist auf jeden Fall auch was dran und da kann auf jeden Fall bestimmt Dinge umgedacht werden. Aber es gibt auch schon viel, was, glaube ich, ganz gut läuft und wo wir froh sein können, dass es so ist. Und eigentlich wusste ich das auch schon vorher, aber das mal so richtig mitzubekommen, das war irgendwie ganz gut auch für den eigenen Weg, jetzt wenn man so in der Ausbildung ist zur Lehrkraft, da irgendwie so seinen Platz zu finden. Ja, das hat mir auf jeden Fall sehr weitergeholfen.
Ich glaube, ich finde auch in deinen Erfahrungen jetzt das Verhältnis von Privatschule und staatlicher Schule sehr spannend, denn wir sind ja hier schon gewohnt, dass Bildung staatlich ist und öffentlich für alle. Es gibt natürlich auch Privatschulen, aber deutlich weniger und die Abschlüsse sind tendenziell sehr ähnlich vom Wert her am Ende. Und ich finde es voll spannend, dass es woanders eben ganz anders ist und der Wunsch irgendwie da ist, auf eine Privatschule zu gehen, möglicherweise dann mit dem Gedanken, dass dort die Möglichkeiten oder der Abschluss besser ist oder anders ist oder anders gewertet wird im Nachgang. Das kenne ich schon so auch aus Argentinien und Ghana.
Ja, total. Aber es ist halt nicht, ist nicht allen möglich. Und das ist, da ist Bildung eben, hat einen ganz anderen Stellenwert. Auf jeden Fall. Ist nicht so selbstverständlich, wie sie hier ist, zumindest für viele von uns. Genau. Ja, abgesehen von so sprachlichen Kompetenzen haben wir schon drüber gesprochen. Was hast du denn sonst so für dich und deine Persönlichkeit mitnehmen können aus den Zeiten
im Ausland? Es gibt wirklich so viel, was man durch einen Auslandsaufenthalt im Allgemeinen lernen kann. Und natürlich sammelst du ganz viele Erfahrungen, die irgendwie dich stärken und die du sammelst, aber es gibt auch super viele interkulturelle Kompetenzen. Wie gehe ich mit einer neuen Kultur um, in einem Land um, was ich nicht kenne, Sprachbarriere, wie orientiere ich mich die ersten Tage, all sowas. Und dazu lernst du natürlich auch dich selber immer besser kennen, weil es eben raus aus dem Alltag, vielleicht auch so ein bisschen der raus aus dem Bekannten ist, ins Unbekannte. und auch soziale Kompetenzen erlernst du und ja, neue Erfahrungen fürs Leben. Du gehst vielleicht auf Menschen zu oder lernst neue Leute kennen. Und ich persönlich empfinde Auslandsaufenthalte stets als sehr bereichernd und ja, mache sie auch immer gerne, so gut ich kann und in meinen Möglichkeiten steht. Da stimmst du mir bestimmt zu, oder?
Ja, total. Ich glaube, dass das auch eine Sache ist, die man eigentlich auch weiß, dass das bereichernd ist. Ich glaube, da würde jetzt keiner sagen, dass man da nicht dazulernt. Und trotzdem kann ich auch total verstehen, dass man Angst davor hat und dass das auch einfach sehr viel Mut braucht. Das ging mir auch so. Allein das zu organisieren, sich dafür zu entscheiden und irgendwie so einen Schritt ein Stück weit ins Ungewisse zu wagen. Ein Vorteil hat es natürlich noch, wenn man irgendwie Kontakt hat, aber es ist trotzdem auf jeden Fall eine Überwindung. Und letztendlich finde ich es aber schön, sich dann selber auch da so zu erleben, dass man sich das zutrauen kann, dass man es schafft. Und ich bin da auf jeden Fall mit mehr Selbstbewusstsein und gestärkt rausgegangen. Gerade auch in der Schule einfach auf ein Kollegium zu treffen. Keiner kennt einen, sich da irgendwie zu etablieren und seinen Platz irgendwie zu finden. Das ist irgendwie, glaube ich, dass so Erfahrungen wichtig sind, um ja für sich selber auch zu merken, irgendwie auch für den späteren Beruf, wo man hin will. Und im Ausland, da kommen natürlich dann noch andere Aspekte dazu, wie sprachlich und so weiter. Und da ist es halt irgendwie nochmal eine allumfassendere Erfahrung, fand ich. Und ja, sehr bereichernd.
Und um das Ganze hiermit abzuschließen, möchte ich dich fragen, ob du ein Schulpraktikum im Ausland weiterempfehlen würdest?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch schon so ganz gut durchgekommen, jetzt durch unser Gespräch. Aber ich finde gerade vielleicht auch für Leute, die sagen, ich würde so gerne, aber es macht mir irgendwie Angst. Ich kann das verstehen und gleichzeitig würde ich, glaube ich, gerne Mut machen wollen, weil es wirklich gerade so ein Praktikum ein begrenzter Zeitraum ist. Es gibt einen Start, es gibt ein Ende und es ist jetzt keine lange Zeit, wo man weg ist und deswegen ist es so eine gute Möglichkeit, so eine gute Chance, die man ergreifen kann, ja, da irgendwie seinen Mut zusammenzunehmen und das zu machen, zu wagen, wenn man das möchte und vielleicht ein Land zu bereisen, was man immer schon mal bereisen wollte und das dann mit einer Tätigkeit zu verbinden, wie einem Praktikum, was auch irgendwie, glaube ich, sehr helfen kann. Weil, das hattest du vorhin auch schon erwähnt, es ist am Anfang erstmal viel, man muss ankommen, wie überbrücke ich irgendwie die ersten Tage und lebe mich ein. Und wenn man da irgendwie zum Beispiel eine Schule hat, an die man geht oder eine Uni, dann hat man da auch direkt Ansprechpersonen, die einem helfen können, sowohl mit Unterkunft oder auch mit der Weiterleitung von Kontakten, dass man sich vorher auch schon vernetzen kann. Das war bei mir auch so mit den anderen PraktikantInnen. Und dann fühlt sich das auch gleich realer an und auch schaffbarer. Und dann wird das.
Ja, vielleicht fühlt man sich auch einfach nicht so lost und alleine am Ende. Ja, und somit sind wir dann auch schon beim Ende. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und wir hoffen, dass wir einige Fragen klären konnten. Und falls ihr noch nähere Informationen haben möchtet, dann könnt ihr euch auf der Webseite der Uni bei Studium im Ausland weiter belesen oder euch direkt im internationalen Büro melden. Und meistens im Verlauf eines Semesters findet auch eine Infoveranstaltung statt zu Auslandsaufenthalten während des Studiums. Da könnt ihr natürlich auch hingehen. Jetzt zeitnah ist nur keine, deshalb können wir euch kein direktes Datum mit einer Veranstaltung nennen. Ja, und dann sage ich vielen Dank und habt eine wunderbare, bereichernde Zeit im Ausland.
Genau, vielen Dank fürs Zuhören und sammelt fleißig Souvenire.